Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
In der Fastenzeit, da macht sich der eine oder andere vielleicht vermehrt Gedanken über sein Essverhalten. Es ist ja eigentlich auch ganz gut, mal weniger Süßigkeiten zu naschen und mehr frisches Obst und Gemüse zu essen. Da fühlt man sich besser, man hat mehr Energie und als netten Nebeneffekt verliert man vielleicht noch ein paar überflüssige Pfunde. Doch was ist, wenn das Ganze ungesunde Ausmaße annimmt? Wenn die Gedanken nur noch um die gesunde Ernährung kreisen? Wenn einfach kein normales Essen mehr möglich ist? Ich spreche heute mit Cornelia Schlelein und mit Luisa Frinter von der Caritas Fachambulanz für Essstörungen über Orthorexie, über krankhaft gesunde Ernährung. Schön, dass ich da sein darf. Sie empfangen mich heute bei Ihnen. Hallo, Frau Frinter.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Und die Frau Schlelein.
Hallo, grüß Sie Gott.
Als erste Frage vielleicht, es ist auch nicht jedem so bekannt, aber wie kann man sich denn eigentlich zu gesund ernähren? Wie kann das denn ein Problem sein?
Das kann, also so wie Sie es jetzt gesagt haben, also dass man anfängt irgendwie abnehmen zu wollen und dann natürlich schaut, was ist gesund, und dann gesund ist halt meistens irgendwie Obst, Gemüse oder ja solche Sachen. Oder es gibt natürlich auch viele Anregungen durch Diäten wie Low Carb oder Sonstiges. Und das regt halt immer an, auch sich über die Ernährung mehr, also sich mehr damit zu beschäftigen, und dann vergessen viele, dass zum gesunden Ernährung auch andere Dinge gehören, schon auch irgendwie Kohlenhydrate oder auch Fette und auch mal einen Kuchen, ja. Also das ist jetzt schon auch in der Ernährung insgesamt dabei, und das ist die gesunde Ernährung, und das wird halt sehr tunnelmäßig betrachtet.
Ab wann wird es denn problematisch?
Ich würde sagen, problematisch wird es, wenn es zu viel vom Leben einnimmt und vom Tag, wenn sich die Gedanken 60%, 70%, 80% des Tages nur noch um das Essen drehen. Wann esse ich das nächste Mal? Wie viel esse ich das nächste Mal? Welche Nahrungsmittel nehme ich zu mir? Und wenn es dann auch zu Einschränkungen kommt im Sozialleben zum Beispiel, also Schwierigkeiten zu haben, mit Freunden oder Familie essen zu gehen, weil im Restaurant zum Beispiel nicht dieses gesunde Essen ist, was man haben möchte, oder es auch zu Einschränkungen im Beruf kommt oder in der Schule.
Wie kann denn so ein Alltag von einer betroffenen Person aussehen?
Ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich eigentlich. Wahrscheinlich wird geplant mit irgendwelchen Mahlzeiten, so eine Essstruktur, immer zum Beispiel morgens, mittags, abends. Und dann, wie kann diese Essstruktur aussehen? Was muss ich dafür einkaufen? Häufig geht es dann auch in dieses Kalorienzählen mit rein. Also wie viele Kalorien sind gesund für den Körper, was genau muss ich zu mir nehmen, wie kann ich aber auch zum Beispiel Kalorien wieder kompensieren, wenn ich zu viel gegessen habe.
Da muss man vielleicht auch ergänzen, also die, wenn es wirklich irgendwie schon in einen bedrohlichen Zustand geht oder sagen wir bedenklichen Zustand, dann wachen die ja schon auf. Also das ist, der Tag ist durchgetaktet und ist in bestimmte Lebensmittel auch eingeteilt. Also wenn jetzt da mit Freundinnen irgendwie einen Kaffee trinken oder ein Eis essen gehen, das geht halt dann einfach nicht. Dann müssen sie sich da rausnehmen oder sie lassen sich halt Ausreden einfallen. Und das macht es dann irgendwie auch schwierig. Aber Mahlzeitenstruktur an und für sich ist ja in Ordnung, aber die ist halt sehr vorgegeben. Also das ist jetzt nicht so, dass so wie Sie jetzt oder wie wir vielleicht sagen, okay, heute esse ich das und das. Das ist jetzt für mich in Ordnung, weil es kalt ist, esse ich eine warme Suppe. Sondern das ist halt strikt nach Plan und da gibt es keinen Ausweg.
Genau, also Ausnahmen werden nicht gemacht, ja, oder sehr selten gemacht. Wenn man zum Beispiel weiß, abends geht man noch essen mit Freunden, kann es sein, dass man zum Beispiel dann tagsüber einfach weniger isst. Weil man weiß, okay, abends werde ich andere Nahrungsmittel zu mir nehmen, als ich eigentlich geplant hatte.
Okay, aber das mache ich schon auch manchmal so, dass ich weiß, wenn ich am Abend noch wirklich gut essen gehe, dass ich dann mir mittags nicht so den Bauch voll haue oder vielleicht nachmittags noch den Kuchen weglasse. Aber das ist einfach was anderes bei den Betroffenen, die wirklich unter Orthorexie leiden. Die sind da wirklich sehr, sehr viel strenger mit sich. Verstehe ich das richtig so?
Genau, es sind andere Ausmaße. Jeder kennt das ja von sich selbst. Also vor allem abends mehr essen, dann ist es ja auch logisch, wenn man zum Beispiel mittags ein bisschen weniger isst. Aber es geht dann eher in das Ausmaß von, okay, ich esse den ganzen Tag über gar nichts, nur weil ich abends essen gehe.
Jetzt haben wir schon einiges erfahren über die Orthorexie. Wir würden jetzt einfach mal kurz in unseren Faktenblock reinhören, wo wir einige Daten, Zahlen und Fakten über Orthorexie zusammengestellt haben.
Orthorexie, auch Orthorexia nervosa genannt, beschreibt ein zwanghaft gesundes Essverhalten. Der Begriff kommt vom griechischen orthos, richtig, und orexis, Verlangen, Appetit. Er wurde erstmals 1997 von dem amerikanischen Alternativmediziner Stephen Bradman beschrieben, der selbst zu orthorektischem Essverhalten neigte. Offiziell ist die Orthorexie noch keine anerkannte psychische Krankheit und nicht im internationalen Klassifikationssystem für Krankheiten, dem ICD-10, gelistet. Ob es sich um ein eigenständiges Krankheitsbild handelt oder um einen aufwendigen Lebensstil, wird derzeit kontrovers diskutiert. Dementsprechend gibt es auch kein allgemein anerkanntes Diagnoseverfahren für Orthorexie. Das wichtigste Kriterium ist das Wohlbefinden bzw. der Leidensdruck der betroffenen Person. Kommt es zu sozialer Isolation, wird die Beschäftigung mit Essen obsessiv oder treten körperliche Beschwerden auf, raten Experten dazu, sich ärztliche Hilfe oder Beratung zu suchen.
Aus Ihrer Praxis gesehen, wie viele Menschen haben Sie denn mit dieser Problematik oder ist das eher seltener der Fall?
Ich würde sagen, eigentlich alle. Es ist keine Essstörung von der Diagnose her an sich, wie es jetzt im ICD-10 zum Beispiel drin steht. Ich würde eher sagen, es ist ein Symptom davon. Und alle Leute, die hier mit einer Essstörung herkommen, achten auf das Essen und wollen sich besonders gesund ernähren, abgesehen jetzt vielleicht vom Binge-Eating her oder also wenn es zu Essanfällen kommt, da versucht man ja einfach alles in sich hineinzustopfen, was man findet, aber alle anderen Essstörungen, würde ich sagen, achten darauf, dass man sich möglichst gesund ernährt, das heißt möglichst wenig Kohlenhydrate, viel Obst, viel Gemüse und dann kommt es dann aber auch eher noch auf die Mengen an, also bei der Anorexie ist es zum Beispiel möglichst wenig zu essen, um ja, abzunehmen und ein möglichst dünnes Körperbild zu haben.
Kann man es noch anders irgendwie von der Anorexie, also von der Magersucht, abgrenzen? Was gibt es da noch für Unterschiede?
Gut, das Gewicht ist natürlich jetzt auch nochmal die Frage. Also wenn jetzt jemand sehr gesund ist, aber sagen wir normalgewichtig ist und diese anderen Dinge, diese sozialen Einschränkungen oder diese gedankliche Fixierung jetzt vielleicht nicht so arg ist, also dann ist es wahrscheinlich eher nicht so. Oder dass es vielleicht auch mal eine Phase ist. Das kann auch mal sein, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt mal, was weiß ich, 6 Wochen oder so und schau mal und kehre dann wieder zum anderen Essverhalten zurück oder mache es ein bisschen lockerer. Das ist schon irgendwie dann auch okay, aber meistens gelingt es nicht. Und das, was jetzt die Kollegin auch gesagt hat, also mit den Essattacken, das ist dann die große Gefahr. Also wenn man sehr eingeschränkt nur gesund isst, dann vergisst man einfach auch bestimmte Sachen, die der Körper auch braucht, also wie bestimmte Fette, Kohlenhydrate. Und wenn die nicht da sind, dann kann das schnell in einen Essanfall landen oder dass man dann irgendwie plötzlich die Kontrolle verliert und übermäßig alles isst. Und das ist schon auch eine Schwierigkeit, dass die dann irgendwie in eine andere Essstörung reinrutschen oder immer wieder wechseln, ne?
Also wenn man dann so Heißhungerattacken, Fressattacken bekommt, das ist dann dieses Binge-Eating, wo man einfach wahllos dann alles in sich reinstopft. Man kennt vielleicht Binge-Watching eher vom Seriengucken, wenn man einfach eine Folge nach der anderen sich reinzieht und nicht stoppen kann. Sowas gibt's eben auch beim Essen, bei der Ernährung, ja?
Was es dann eben auch noch ist, der Unterschied zur Anorexie, also der Gewichtsverlust muss selbst herbeigeführt sein. Also Orthorexie oder ein gesundes Essverhalten zu haben, ist erstmal... Oder gesundes Essverhalten an sich ist erstmal ja nichts Schlechtes, wenn es dem Körper auch gut tut. Wenn es dann aber zu Gewichtsverlust führt, dann geht es in die anorektische Richtung. Und wenn gleichzeitig noch dieser Wunsch dabei ist, auch abzunehmen oder diese große Angst davor, Gewicht zuzunehmen, dann kommt es eben in diese Anorexie-Klassifizierung rein.
Jetzt haben ja magersüchtige Menschen eine gestörte Selbstwahrnehmung auch und empfinden sich als viel dicker, als sie in Wirklichkeit sind, also können ihren Körper eigentlich nicht realistisch wahrnehmen. Ist das bei den Orthorektikern auch so?
Gut, jetzt also muss man halt dann auch immer schauen, wie der Verlauf ist. Wenn das jetzt jemand mal nur eine Phase übermacht, dann kann man jetzt noch nicht von einer Diagnose reden. Also das muss natürlich schon irgendwie mindestens ein halbes Jahr irgendwo auch so andauern. Und man merkt, also man kommt da auch nicht mehr raus. Ja. Also das ist dann schon irgendwie auch ein Leidensdruck, den die haben und merken, ich habe solche Panik vor der Waage oder vor dem Gewicht, was da angezeigt wird. Also das ist dann schon nochmal ein anderer Faktor.
Jetzt haben Sie auch schon gesagt, das soziale Umfeld, also die sozialen Kontakte leiden oft darunter, dass man einfach sich so sehr mit dem Essen beschäftigt und alles plant. Was passiert denn bei den Menschen, wenn sie eben aus diesem Plan rausfallen? Also was können so psychische Folgen sein? Wie geht's denen, wenn die jetzt nicht ihren Plan einhalten können?
Also ich würde erstmal sagen, es passiert eher selten, dass der Plan nicht eingehalten wird. Aber psychisch gesehen ist es wie bei der Essstörung eine ganz hohe Komorbidität. Also es erhöht die Wahrscheinlichkeit für alle weiteren psychischen Erkrankungen, vor allem die Depression, vor allem die Angststörung auch oder auch die Zwangsstörung. Und das Zwanghafte ist ja eben bei der Orthorexie auch schon mit drin. Und was dann passiert, ist zum Beispiel, wenn es zum sozialen Rückzug kommt, viele Treffen mit Freunden werden abgesagt, einfach weil man diese Essstruktur einhalten möchte und auch muss, kommt man natürlich eher in die Einsamkeit. Man hat nicht mehr diese Verstärkung durch soziale Kontakte draußen und das erhöht natürlich schon wieder die Wahrscheinlichkeit, irgendwie in so eine depressive Episode auch zu rutschen. Das ist nicht selten, dass auch Klienten, die hier sind, auch eine Depression mit haben.
Jetzt habe ich auch gelesen, dass das haben Sie ja auch schon gesagt, dass oft bei Menschen, die unter Anorexie leiden, Ausreden erfunden werden oder dass man sich den Diskussionen einfach entzieht, sich irgendwie rechtfertigen zu müssen für das eigene Essverhalten. Ich habe gelesen, wenn jemand unter Orthorexie leidet, dass er eher so wie ein Missionar eigentlich unterwegs ist und alle von seiner gesunden Lebensweise überzeugen möchte. Erleben Sie das auch so in der Praxis?
Also das ist sicher auch mit ein Kriterium, also dass Sie das natürlich für sich auch so sehen und natürlich auch sich gegenüber anderen ja auch abgrenzen möchten. Also weil das ist ja das Kontrollbedürfnis, also dass Sie denken, also ich schaffe das. Andere können sich da nicht so disziplinieren, ich bin toll. Also das hat wieder was mit dem Selbstwert zu tun, also dass dann irgendwie so ein Denken kommt, ich schaffe das, ich bin super, ich nehme ab, ich kann das irgendwie gut und möchten da vielleicht andere damit irgendwie auch ein bisschen irgendwie mit reinziehen oder das andere eher abwerten, sagen wir so. Und das ist natürlich auch ein Teil der Störung, also wenn das so auffällig ist. Ja.
Zu welchen körperlichen Schäden kann es denn kommen? Auf die psychischen sind wir jetzt schon eingegangen. Was sind körperliche Folgen?
Naja, körperliche Folgen sind einmal irgendwie, wenn das Gewicht zum Beispiel runtergeht und man jetzt irgendwie sich nicht ausreichend ernährt, dass ein Mangel auftritt in irgendwelchen Elektrolyten oder auch von den Hormonen. Also weil wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel Kohlenhydrate sehr weglässt, dann ist auch oft die Stimmung schwankt dann. Also man hat dann eher Stimmungsschwankungen. Man ist vielleicht auch leichter reizbar, weil die Nerven brauchen Fett. Also die müssen irgendwo auch genährt werden. Und wenn das wegbleibt, dann ist man eher dünnhäutiger und empfindlicher. Man kann sich schlechter konzentrieren. Man ist einfach nicht mehr so belastbar. Aber das sind natürlich jetzt alles Kriterien, wenn man das irgendwie jetzt schon über längere Zeit macht. Wenn man das jetzt nur in der Fastenzeit jetzt vielleicht mal macht der und sagt, okay, ich will da jetzt mal ein bisschen gucken, dann ist es natürlich nicht, muss es nicht so sein. Aber es ist natürlich die Gefahr, je länger sowas geht und je obsessiver sowas wird, desto größer ist das Risiko, da wieder rauszukommen. Weil die meisten wollen natürlich nicht Gewicht zunehmen und dann, wenn da was steigt, dann kriegen die ja schon immer irgendwo auch Panik. Oder sie schmeißen alles über den Haufen und kippen dann wieder in das ganz alte Verhalten. Das ist dann der Jojo-Effekt dann nach oben.
In extremer Weise. Ja.
Genau, also vor allem, wenn es im Bereich der Unterernährung ist, dann kann zum Beispiel die Periode auch ausbleiben. Und langfristig gesehen geht es einfach total auf die Organe, also auf das Herz, aber auch auf das Gehirn. Also das Gehirn wird nicht mehr genügend versorgt, wenn nicht genug Nährstoffe für den Körper reinkommen. Also es kann schon sehr gefährlich werden für den Körper.
Also das ist jetzt vor allem, wenn es wirklich mit sehr viel Gewichtsverlust verbunden ist.
Mhm. Über lange Zeit.
Jetzt haben Sie schon gesagt, es ist mal okay in der Fastenzeit oder über einen bestimmten Zeitraum vielleicht auch mal mehr auf seine Ernährung zu achten. Jeder kennt auch Leute, die sich viel mit Diäten mal auseinandersetzen, dies probieren, jenes probieren, die immer so ein bisschen unzufrieden mit dem eigenen Körper sind und da halt immer irgendwas ja optimieren wollen. Ab wann wird's denn wirklich problematisch? Ab wann geht's denn so in Richtung Orthorexie? Was sind da so typische Warnzeichen?
Also wenn es so zwanghaft wird und man nicht mehr rauskommt, dann wird's gefährlich. Es ist natürlich so auch, dass es immer nur eine Kontrolle von außen ist. Also durch das, was ich irgendwie jetzt sage, also gesunde Ernährung ist nur noch das und das, dann ist es eine Kontrolle von außen. Und das ist immer schwierig. Also wenn das mit mir, mit meinem Leben nicht zusammenpasst, wenn ich dann mich nicht so ernähre, was ich jetzt eigentlich brauche und da keinen Bezug dazu habe, dann ist das irgendwie schwierig. Also wir arbeiten jetzt hier nach dem Anti-Diät-Konzept, also dass man eher irgendwie lernt, auf den eigenen Körper zu hören. Und der sagt eigentlich schon, was er braucht. Ich muss aber hinhören können und das verstehen. Und das ist bei der Orthorexie zum Beispiel überhaupt nicht oder bei allen Essstörungen nicht der Fall. Also die können nicht sagen, ich brauche jetzt das und das oder heute ist kalt oder ich mache heute eine schwere körperliche Arbeit. Ich muss heute das und das auch essen. Das machen die ja nicht. Und dadurch kann es natürlich zu schwierigen Essverhaltensweisen kommen, ne?
Also man sollte schon ein gutes Körperempfinden sich bewahren. Und man merkt ja auch wirklich manchmal so, wenn man jetzt vielleicht echt mal zu viel Süßes genascht hat, dass man dann so diesen, ja, diese Lust eigentlich auch auf Gesundes bekommt. Ne? Dass man dann wirklich sagt, oh, jetzt möchte ich eigentlich wirklich mal lieber einen Salat essen oder nicht so was Schweres. Und das ist einfach das Wichtige, dass man so auf den eigenen Körper dann hört, oder?
Genau, also das wäre wichtig.
Vor allem ist es ja was Gutes, auch diese gesunde Sichtweise zu haben. Wir sind ja verantwortlich für den Körper, aber schwierig wird es dann, wenn das zu Leiden und Beeinträchtigungen kommt. Und das merken die Leute schon auch selbst. Also zwar fehlt meistens die Einsicht, aber sie merken, dass es nicht mehr so ganz sein sollte, dass sie eingeschränkt werden im Leben und dann wird das eben problematisch.
Mhm. Und der Körper hat einfach ein bestimmtes Gewicht auch, das kann man nicht nur manipulieren. Also man muss sich einfach auch in einer gewissen Weise mit dem Gewicht auch identifizieren. Also nicht mit dem Übergewicht, also viele meinen ja immer, wenn man jetzt normal ist, dann ist man fett. Aber man ist ja, wenn man normal ist, bleibt man ja eigentlich in einem bestimmten Regen. Aber es ist halt nicht einheitlich, also dass alle gleich viel wiegen, sondern man muss halt schauen, was für einen passt.
Gibt es eine bestimmte Risikogruppe, also Menschen, die besonders anfällig dafür sind?
Ja, sicher. Also weil das ist, also alle Menschen, die jetzt irgendwie eher so ein bisschen perfektionistisch angehaucht sind oder da auch so ein Leistungsdenken haben, die da auch Anerkennung haben wollen, das ist natürlich irgendwo schon irgendwie eine Lücke oder wo man halt dann irgendwie auch merkt, ah ja, da bin ich irgendwie jemand Besonderes. Und kann mich da abheben vor anderen, das macht es natürlich dann irgendwie anfällig. Ja. Also bei uns landen ja auch manchmal, oder sind schon einige, die bei uns auch in Behandlung sind oder in Beratung, die selber zum Beispiel aus dem Fitnessbereich kommen oder Ernährungswissenschaften studiert haben, Ökotrophologie studiert haben, die dann selber unter Druck sind, dass sie da praktisch ein Modell sind für andere und meinen, sie müssen jetzt besonders, weil sie halt diese Profession haben, besonders zeigen, dass sie gesund sich ernähren, obwohl es vielleicht mit ihnen selber gar nicht so gut zusammenpasst und sie bräuchten eigentlich vielleicht auch was anderes. Und das ist dann manchmal schon eine Gefahr.
Also es ist dann wirklich so, wo man wieder sieht, die Beschäftigung mit gesundem Essen, eigentlich natürlich was Gutes, aber die Überbeschäftigung damit wird dann problematisch.
Ja.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn? Also wir haben zwar schon gesagt, also eine Diagnose nach dem ICD-10 gibt es jetzt nicht offiziell, aber Sie stellen wahrscheinlich in der Diagnostik dann schon irgendwann fest, ob diese Problematik vorliegt oder mitschwingt. Wie geht man dann bei der Behandlung vor?
Die Hauptfrage ist eigentlich, warum ernährt man sich so? Also die Essstörung oder die Orthorexie hat ja immer eine Funktion an sich. Zum Beispiel hochfunktionierende Menschen, die ein Studium hinter sich haben. Häufig ist es da auch die Art und Weise, mit Emotionen umgehen zu können, also mit unangenehmen Emotionen. Und durch das Essen bekommt man Kontrolle über sein Leben. Und da ist eben die Frage, okay, wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen, ohne das über das Essen zum Beispiel zu regeln? Oder wie kann ich Kontrolle über mein Leben zurückerlangen, ohne jetzt immer einen Essplan zu haben und morgens, mittags, abends oder gefühlt 100% des Tages nur darüber nachdenken zu müssen? Ich würde sagen, das ist ein ganz zentraler Bestandteil, dann auch so ein Bild davon zu bekommen Richtung Ernährungsberatung, was bedeutet eigentlich gesundes Essen, was benötigt der Körper? Und dann gibt es ganz viele individuelle Auslöser, Erfahrungen in der Kindheit, häufig auch traumatische Erfahrungen, die das dann eben verursachen, dass man sich mit dem Essen beschäftigt. Aber auch sowas wie Perfektionismus, ein eher niedrigeres Selbstwertgefühl, das sind alles Sachen, an denen man ansetzen kann, aber die man auch individuell erstmal erarbeiten muss. Wie ist es bei dem einen Klienten? Und das ist ja auch unterschiedlich.
Und wenn die dann in der Gruppe, also wir machen mit Behandlung mit Gruppe einmal in der Woche und mit begleitenden Einzelgesprächen. Und in dieser Kombination geht es eigentlich darum, erstmal auch so die Zusammenhänge für das problematische Essverhalten zu bekommen. Also es geht ja auch darum, zum Beispiel diese Auflösung erlaubte und verbotene Nahrungsmittel. Also das gibt es ja eigentlich im Prinzip nicht, sondern man muss halt irgendwie auch lernen, für sich gut zu sorgen, sich gut zu ernähren. Und da kommt dann die Ernährungsberatung wieder mit rein, dass die irgendwie auch mal gesagt kriegen, also was gehört da alles dazu, und dann müssen sie lernen, diese Nahrungsmittel so Schritt für Schritt wieder zu essen. Also das ist ja schon auch eine Panik, die die davor haben. Das ist jetzt die Schwitzen, die sind in Unruhe, wenn die nur das Wort hören oder man sagt, also könntest du jetzt vielleicht auch mal Nudeln essen, dann kriegen die ja schon Zustände. Also das ist schon jetzt nicht nur, dass man sagt, naja, das ist jetzt irgendwie was Leichtes, sondern das ist schon irgendwo auch körperlich ein Stress. Und den muss man halt irgendwie in der Behandlung lernen, damit anders umzugehen.
Und ganz wichtig da eben auch der Austausch in der Gruppe. Also deswegen haben wir die Gruppe, weil es wichtig ist für die Betroffenen zu sehen, okay, ich bin nicht alleine damit. Und andere haben genau dieselben Gedanken und man kann da gemeinsam angehen und gemeinsam Lösungskonzepte entwickeln, ohne alleine zu sein.
Also das ist oft so, dass man merkt, wenn man einfach nicht der einzige Mensch ist, der unter bestimmten Problemen leidet, das nimmt einem schon mal eine große Last. Wer auch immer das Gefühl hat, mit seinem Essverhalten stimmt irgendwas nicht mehr, der findet Hilfe bei der Caritas-Fachambulanz für Essstörungen. Den Kontakt verlinken wir in den Shownotes zu diesem Podcast. Und ich sage jetzt vielen Dank, Frau Frinter, und vielen Dank, Frau Schlielein, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und uns so viel über die Orthorexie und über Essstörungen erzählt haben.
Ja, vielen Dank auch, dass Sie da irgendwo auch was in die Öffentlichkeit geben. Das ist ja auch immer wichtig, dann ein anderes Bild weiterzugeben, und bedanke mich auch, dass Sie gekommen sind.
Dankeschön.
Und damit sage ich Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal bei Total Sozial.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.